Wenn die Leute nämlich anfangen, gerade das Mittelalter für aktuelle Sinnbildung im obigen, diskriminierenden Sinne zu bemühen, dann haben sie den Finger nämlich meistens schon am Abzug. Meine Beobachtung ist die, nicht alle Extremisten, die das Mittelalter bemühen, töten, aber alle Amokläufer, die töten, haben vorher das Mittelalter bemüht und ein rassistisches und diskriminierendes Mittelalter als Vorbild für die Gegenwart imaginiert. Also da muss man einfach nur die Pamphlete der letzten 15 Amokläufe sich anschauen. Da ist wirklich fast immer in irgendeiner Weise auf das Mittelalter rekurriert.
Hallo und ein herzliches Willkommen zurück aus der Sommerpause zur 10. Folge der 4. Staffel Politik ist tot. Der heutige Gast war heute vor exakt 2 Jahren schon einmal da, nur zu einem ganz anderen Thema. Dr. Sebastian Kuban war nämlich im August 2022 in diesem Podcast und hat über Hashtag Ich bin Hanna und Arbeitsverhältnisse in der Wissenschaft gesprochen. Heute, auch wenn ein Follow-up zu diesem Thema sicher auch spannend wäre, geht es, wie der Titel schon verrät, um etwas ganz anderes. Und zwar um das Mittelalter der Extremisten. Denn Sebastian Kuban ist nicht nur aktiv in der Wissenschaftspolitik, sondern auch in der Wissenschaft als Historiker forschend. Ein Jahr nach seinem Auftritt bei Politik ist tot, habe ich sein Seminar Mittelalter der Extremisten an der LMU besucht und fand, das ist doch auch ein gutes Thema für diesen Podcast. Daher begrüße ich zuerst Sie, Herr Kuban, ganz herzlich und frage direkt danach meine Einstiegsfrage. Hallo, Herr Kuban.
Hallo, ja, vielen Dank, dass ich noch ein zweites Mal kommen darf.
Ja, mich freut es auch sehr. Herr Kuban, warum genau haben wir uns gedacht, dass das ein gutes Thema sein könnte für den Podcast, beziehungsweise was hat denn jetzt das Mittelalter mit Extremismus zu tun?
Ja, ich beginne bei so etwas eigentlich immer ganz gerne mit einem Zitat. Das Zitat lautet, die große Zeit der Inanspruchnahme der Mittelaltergeschichte ist abgeschlossen. Ich sehe nicht, wo ein Bedeutungszuwachs mittelalterlicher Geschichte herkommen könnte. Das ist ein Zitat aus dem Buch von Valentin Gröbner, Das Mittelalter hört nicht auf, aus dem Jahre 2008. Und das hat ein anonymisierter deutschsprachiger Medievist damals gesagt. Naja, und nun 15 Jahre später muss man sagen, so schnell kann es gehen, das Mittelalter ist wieder en vogue, vielleicht weniger an Universitäten und Schulen, aber umso mehr in der Populärkultur, in der internationalen Politik, aber eben auch im Internet und in sozialen Medien, mithin im öffentlichen Raum und dabei besonders eben in der Turing-Galaxis, also in der Galaxis der miteinander verbundenen Computer im Gegensatz zur Gutenberg-Galaxis der Bücher. Und da muss man sagen, auch Rechtsextremisten und Extremisten jeglicher Couleur finden das Mittelalter super. Da findet man Beispiele in den USA, Großbritannien, aber auch Brasilien, Frankreich oder Russland. Überall beziehen sich mittlerweile Rechtsextremisten, bleiben wir mal einfach bei Rechtsextremisten, auf das Mittelalter. Und man muss sagen, das Mittelalter ist wieder brandgefährlich. Also das Mittelalter tötet quasi, weil kein Amoklauf der letzten Jahre, der ohne Bezug aufs Mittelalter auskam, in dem nicht das Mittelalter eine wesentliche Rolle gespielt hat. Also denken wir mal an Breivik, der sich als neuen Templer sah und in seinem 1500-seitigen Pamphlet Mittelalterbezüge hergestellt hat, und zwar sehr, sehr viele. Denken wir an den Attentäter von Christchurch, der seine Waffen ja beschrieben hatte mit Daten aus dem Mittelalter, mit Schlachten aus dem Mittelalter, Tours 732. Er geht dann auch in die frühe Neuzeit rein, also 1683. Der Entsatz von Wien war wichtig, Sigmund Hunyadi. Also alle möglichen Daten und Schlachten, die besonders damit verbunden waren, dass im Mittelalter, in der Vormoderne, die Christen gegen die Moslems gekämpft haben. Und all diese Attentäter, Amokläufer und Extremisten, die wünschen sich eine Wiedergeburt des Mittelalters. Das liegt daran, dass sie sich das Mittelalter auf eine bestimmte Art und Weise vorstellen. Darauf werden wir sicher gleich zurückkommen, dann kann ich das im Detail erklären. Und dieses Mittelalter, was sie sich vorstellen, wirkt auf sie besonders attraktiv. Und daher ergibt sich schon auf den ersten Blick ein dringender Bedarf, sich mit den Mittelaltervorstellungen, mit der Mittelalterrezeption im öffentlichen Raum und besonders in den sozialen Medien und den verschiedenen Internetplattformen zu befassen. Und der Forschungsstand ist, würde ich sagen, noch nicht so weit fortgeschritten. Natürlich gibt es Studien zu vielen Themen, wie Extremisten sich das Mittelalter vorstellen, wie sie es rezipieren. Es gibt auch Studien dazu, wie das in den sozialen Medien geschieht. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass wir eine überbordende Forschungsliteratur schon hätten, die beide Themen miteinander verbinden. Es gibt punktuell gute Studien aus beiden Bereichen, aber die Verbindung ist noch gar nicht so da. Das Ganze ist sozusagen ein Teil der Public History des Mittelalters, Und ich persönlich gehe in meiner Forschung davon da so voran, dass ich mir anschaue, wie auf den verschiedenen Plattformen, wie zum Beispiel YouTube, BitChute oder Gab, das Mittelalter in irgendeiner Weise verarbeitet wird und ob die Extremisten damit etwas zu tun haben.
Super, wobei super in diesem Kontext jetzt wahrscheinlich der falsche Begriff ist. Sie haben es gerade schon gesagt, das Mittelalter ist wieder on vogue und gerade besonders bei Rechtsextremisten. Warum genau das Mittelalter? Weil wenn ich hätte jetzt intuitiv zumindest geschätzt, wenn Rechtsextremisten sich eine Zeit zurücksehen, dann wird es eine Zeit sein, die vermutlich ein paar Jahre später nach dem Mittelalter kam. Deswegen die Frage, warum genau das Mittelalter?
Ja, darauf können wir am Schluss auch nochmal zurückkommen, wann das Mittelalter ganz genau in irgendeiner Weise abgerufen wird, weil ich verstehe schon, was Sie meinen. Aber bleiben wir vielleicht erstmal beim Mittelalter. Was für eine Vorstellung vom Mittelalter macht dieses Zeitalter attraktiv für die Rechtsextremisten? Wie gesagt, andere Extremisten lassen wir jetzt mal außen vor. Islamisten haben auch bestimmte Vorstellungen vom Mittelalter, Kalifatvorstellungen, die attraktiv sind. Das ist aber ein anderes Thema, da müssten Sie vielleicht auch jemand anderen zu befragen. Linksextremisten haben das Mittelalter noch nicht so für sich entdeckt. Das gab mal in den 70er Jahren so einen gewissen Trend, aber das ist auch ein anderes Thema. Was finden Rechtsextremisten super? Also, das Mittelalter wird von Rechtsextremisten in aller Regel als ein rein weißes Zeitalter konstruiert, in dem Menschen, die man besonders im US-amerikanischen Diskurs unter das Akronym BIPOC subsumieren würde, keine Rolle spielen. Also überall in Europa nur weiße Menschen, das ist die Vorstellung. Warum das falsch ist, erzähle ich dann gleich noch. Die nächste Sache ist die, es wird als fundamental christlich aufgefasst. Wobei da wahrscheinlich eher die Vorstellung dahinter steckt, dass es fundamental antimuslimisch und antijüdisch und antisemitisch geprägt worden sei. Man kann hier sehr genau das Konzept des antimuslimischen Rassismus auch entdecken. Wie gesagt, Christentum, darauf wird immer rekurriert, aber das sind ja meistens die Leute, die schon längst vergessen haben, dass sie Gott vergessen haben. Deswegen ist dieses Christliche gar nicht so sehr ein positiver Bezugspunkt, sondern eher ex negativo, dass das dann offensichtlich ex silentio auch antimuslimisch gewesen ist und man hier einen Kampf zwischen den Religionen hatte. Zudem, das Mittelalter wird dann auch als patriarchalisch, hypermaskulin und ausschließlich heterosexuell sowie LGBTQ+ feindlich wahrgenommen, um es mal mit einer modernen Beschreibung zu formulieren. Auch Diskriminierung gegen Frauen wird vielfach als gottgewollte Ordnung imaginiert. Zudem stellen sich Rechtsextremisten das Mittelalter auch genuin wissenschaftsfremd vor und man hat so ein bisschen die Vorstellung, die man immer wieder findet, das Zeitalter war einfacher, übersichtlicher, in einer starr hierarchischen Gesellschaftsstruktur organisiert, in der jeder seinen Platz zugewiesen bekommen hatte. Ganz wesentlich ist auch, dass das Mittelalter in diesen Vorstellungen als Wesensmerkmal Kampf und Konflikt hat unter den Bedingungen eines Survival of the Fittest. Und abschließend, die Herrschaftsstruktur des Mittelalters wird als besonders attraktiver genommen, nämlich als eine Melange aus absolutistischer Herrschaft, aus charismatischer Führerherrschaft, aus Helden, die all überall regierten. Und diese charismatische Führerherrschaft wird da im Prinzip so vorgestellt, wie wir sie erst im 20. Jahrhundert eigentlich hatten. Also zusammengefasst sehen wir hier Aspekte, die das Mittelalter als diskriminierend imaginieren, vor allen Dingen in den Kategorien Race, Class und Gender, sowie auch in weiteren Kategorien. Und das ist natürlich ein Problem, weil wir wissen alle, aber zumindest die wir uns mit der mittelalterlichen Geschichte auseinandergesetzt, in der Medievistik, ist man in der Forschung doch mittlerweile schon deutlich weiter und sieht das Mittelalter ausgesprochen differenziert. Wir müssen dürfen nicht vergessen, das Mittelalter an sich gab es eigentlich nicht. Das ist eine Konvention, die ungefähr 1000 Jahre umfasst und breit geografisch angelegt ist. Und selbst wenn wir jetzt nur über das europäische Mittelalter sprechen, ist das ja auch ein Kontinent mit sehr vielen unterschiedlichen Facetten. Es ist also wesentlich diverser und weniger monolithisch, als sich die Rechtsextremen das erdacht haben. Also zum Beispiel weiß, das sah in Kontaktzonen ganz anders aus, also Sizilien, Spanien und so etwas. Und auch für das für Mitteleuropa seid erinnert, dass der oberste Reichsheilige Mauritius des Heiligen Römischen Reiches als Schwarzer dargestellt wird. Also schwarze Menschen waren für die Leute im Mittelalter, also gut, wenn wir jetzt in Mitteleuropa sind, wahrscheinlich keine alltägliche Erscheinung, aber jetzt auch nicht sowas völlig Fremdes, also kein schwarzer Schwan oder so etwas, wie man das dann später genannt hat. Ja, christlich ist auch so eine Sache. Es war natürlich in Mitteleuropa christlich, aber auch christlich hatte ja unterschiedliche Facetten. Nicht? Lateinische Christenheit, griechisch-orthodoxe Christenheit. Man hatte aber auch muslimische und jüdische und auch pagane Menschen im Mittelalter. Und nicht selten gab es natürlich Konflikte zwischen diesen Gruppen, aber eben nicht nur. Und vor allen Dingen war dieser Konflikt nicht von allen immer gewünscht. Ja, und zum Thema Kampf und Konflikt, na, da muss man ja sagen, das soll es ja dem Vernehmen nach auch heute noch geben. Und erst recht im 20. Jahrhundert war ja Kampf und Konflikt eine große Sache. Und ich meine, wir auch jetzt befinden wir spätestens seit Russland die Ukraine überfallen hat, ist ja der Krieg in Europa auch wieder sehr dicht vor die Tür gerückt. Also insofern zu sagen, das Mittelalter war so eine kriegerische Zeit, ist das eine, aber es war eben auch eine friedensbewegende Zeit. Die Gottesfriedensbewegung. Man versuchte, den Krieg einzuhegen. Und auch, es gibt ja aus der Friedensbewegung den Spruch, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das konnte im Mittelalter durchaus vorkommen. Nicht? Also wenn die Zeit abgelaufen war, die jemand für den Herrscher dienen musste, dann war auf einmal das Heerlager leer, weil sie alle nach Hause gegangen sind und sich wieder um ihre eigenen Sachen gekümmert zu haben. Also wir hatten beides und eben nicht nur Krieg und Konflikt. Und auch das war ja durchaus eine Sache, die von vielen sehr kritisch gesehen wurde. Ja, und vor allem war das Mittelalter eben auch kein Zeitalter mit absolutistischer Herrschaft oder gar einer Führerkultur. Es war eher auf Konsens, Zustimmung und Aushandlung ausgerichtet. Die Medievisten denken natürlich dann sofort an den Aufsatz von Bernd Schneidmüller, Konsensuale Herrschaft, wo das so ausgeführt wurde. Es gehörte eben zu einer gerechten Herrschaft, Rat und Hilfe einzuholen. Alles andere war eine ungerechte Herrschaft. Also jeder Herrscher, der so aus sich selbst heraus entschieden hat und überhaupt niemanden mehr eingebunden hat, also wie Rechte würden sagen, so eine autokratische Herrschaft, die sie sich da vorstellen, der wäre relativ schnell abgesetzt gewesen. Und zwar genau damit. Also wir hatten da eine andere Herrscherstruktur, als sich die Rechtsextremen einbilden, dass es das damals gab. Mit anderen Worten, die Extremisten sehen sich in ein Zeitalter zurück, das es so nicht gab. Also die mussten sich das schon selber konstruieren. Man muss natürlich zugeben, in der älteren Forschung hat es für viele dieser Punkte allerdings natürlich auch Ansatzpunkte gegeben. Also so wie ich das jetzt sage, ist das jetzt noch nicht schon seit Jahrzehnten Konsens, sondern manche Aspekte erst seit Kürzerem. Die Frage ist dann natürlich, also die Gretchenfrage sogar, wo ist eigentlich der Kipppunkt in dieser Sache? Wo schlägt es um, solche Vorstellungen von Karteileichen der älteren Forschung zu wirklichem genuinen Extremismus? Das ist eine Frage, für die ich auch noch keine ganz abschließende Antwort habe. Aber ich würde mal vermuten, oder zumindest meine vorläufige Antwort wäre jetzt, wenn man in einem solchen Mittelalter, was man sich imaginiert, also weiß, rein christlich, antimuslimisch und so etwas, nicht nur eine Beschreibung von Politik und Gesellschaft früherer Zeiten sehen will, sondern auch noch die höchst wünschenswerte Einrichtung gegen die derartige Gesellschaft, der man mit zur Not mit Waffengewalt auch entgegenarbeiten möchte. Also sobald wir diesen Aspekt haben, glaube ich, sind wir relativ unzweifelbar beim Extremismus gelandet.
Also wenn ich das jetzt zusammenfassen müsste, liegt die Faszination des Mittelalters oder die Faszination des Mittelalters von Rechtsextremisten darin, dass sie auf einem falschen Verständnis, auf einem falschen Geschichtsbild des Mittelalters beruhen. Auf einem Verständnis, in dem es anscheinend im Mittelalter nur starke Ritter gab, starke Männer, absolutistische Herrschaften, Heldenritter, nur Heterosexualität natürlich. Und das ist dieses Bild passt auch quasi in das Idealbild von Rechtsextremen. Also ein weißes Bild, ein sehr heterosexuelles Bild, also dementsprechend ein sehr homophobes Bild. Und dadurch auch ein Bild, in dem das Mittelalter schon sehr, sehr heroisiert und romantisiert dargestellt wird.
Genau, man kann einfach sagen, also es gibt den bekannten Aufsatz von Umberto Eco, der ewige Faschismus, wo er, ich glaube 13 Punkte waren das, wo die den Kern von Faschismus zusammengefasst hat, da haben wir diese Überschneidungspunkte. Das kann man relativ gut schlicht und einfach übertragen und da ist dann die Faszination. Und das ist aber, würde ich sagen, unbewusst, also oder so. Also würde ich vermuten, also ich habe da jetzt noch kein Interview mit einem Rechtsextremisten geführt oder so und das glaube ich, werde ich auch nicht tun, aber das wäre natürlich auch mal ein Ansatz.
Jetzt haben wir so etwas die Gründe angeschnitten, warum Rechtsextremisten eine Faszination mit dem Mittelalter hegen. Doch wo genau findet diese Faszination statt? Wo ist da der Raum dafür? Ich persönlich habe es jetzt auf Wahlplakaten irgendwo auf der Straße oder so noch nicht gesehen. Deswegen frage ich mich schon, wo findet man so eine Faszination des Mittelalters über das Mittelalter bei Rechtsextremen?
Ja, da gibt es ja methodisch verschiedene Ansatzpunkte, die man machen kann. Man kann einerseits vom konkreten inhaltlichen Fallbeispiel ausgehen. Sie sagten gerade, auf Wahlplakaten haben Sie das noch nicht gesehen. Wären Sie vor ein paar Jahren vielleicht in Brasilien unterwegs gewesen, als Bolsonaro sich zur Wahl gestellt hat, da gab es auch Wahlplakate, die in Brasilien auf die Kreuzzüge rekurriert haben. Das ist natürlich hochspannend, weil da haben wir nun ein Land, wo man sagen muss, die mittelalterliche Geschichte ist vielleicht nicht so naheliegend, wie wenn man in Goslar durch die Kaiserpfalz geht oder so etwas. Und da wird dann aber auf dieses weiße, antimuslimische Erbe Europas zurückgegriffen. Also das sind natürlich Möglichkeiten, wie man methodisch vorgehen kann, sich solche Fallbeispiele anzuschauen. Über Breivik oder den Antäter von Christchurch haben wir ja schon gesprochen. Ich habe das anders gemacht. Also ich schaue mir, weil, wie gesagt, die Öffentlichkeit, also Mittelalter in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum ist ja die Frage. Und der öffentliche Raum, da gibt es natürlich einmal den analogen Raum, wo wir ein Wahlplakat sehen würden, aber natürlich auch den digitalen Raum. Das ist für Historiker vielfach leider immer noch Neuland. Aber ich habe mir mal verschiedene Plattformen angeschaut, wie man dort eventuell solche Mittelalterbilder identifizieren kann. Ob man das kann und wenn ja, in welcher Ausprägung. Und ich habe mir dann zum Beispiel als erstes habe ich mal gedacht, naja gut, ich könnte jetzt mir Alt-Tech, also Plattform-Technologien der Alt-Right-Bewegung anschauen. Das habe ich auch gemacht, da komme ich gleich zu, aber das war nicht mein erster Ansatzpunkt, weil ich mir dachte, naja gut, rechtsextreme Mittelalter-Rezeption auf rechtsextremen Medien zu finden, das wird wahrscheinlich einfach sein. Ich wollte mir mal erst mal anschauen, wie ist das eigentlich so bei den Allerwelts Plattform, die jeder von uns wahrscheinlich und die meisten von uns relativ regelmäßig nutzen. Und so habe ich dann mal angefangen, mir YouTube anzuschauen, welche Mittelalter-Videos es da gibt und ob ich da extremistische Videos finde. Denn vor nicht allzu langer Zeit gab es ja, das war 2018, den Artikel YouTube The Great Radicalizer von Zeynep Tufekci. Das ist ja ein Klassiker der Technik-Soziologie mittlerweile. Das war ein Artikel in der New York Times und die These war, YouTube versuche mit seinem Algorithmus die Leute so lange wie möglich auf der Seite zu halten. Der Algorithmus schlage nach geschautem Video immer extremere Inhalte vor und das ging zunächst von dem Fallbeispiel Trump gegen Clinton aus, wo immer rechtere Videos und Verschwörungstheorien aufgetaucht wurden, je länger man durch Autoplay die Videos hat gucken lassen. Aber, und das hat Zeynep Tufekci gezeigt, damals war das auch bei unverdächtigen Themen so, also beim Thema Laufen war man schnell beim Marathon und dann beim Ultramarathon. Das war das Ergebnis. Das Problem ist, der Algorithmus ist unbekannt. YouTube streitet ab, dass es gestimmt hat. Ein ehemaliger Ingenieur von YouTube hat es mit Informatik belegt, dass es wahrscheinlich doch der Fall war. Aber der Algorithmus hat sich ja auch in letzter Zeit mehrfach geändert. Ich wollte einfach mal schauen, ob man mit dem Thema Mittelalter, ob man den Tufekci-Test in seinen Ergebnissen reproduzieren kann. Kann man sich so über das Mittelalter mir nichts, ihr nicht radikalisieren und von jetzt auf gleich bei einem Bild landen, das dem der extremen Rechten zumindest ähnelt? Findet man also bei YouTube ein rassistisches und diskriminierendes Mittelalter? Ich nehme das Ergebnis mal vorweg. Ich konnte mich, hätte ich das 2018 gemacht, bin ich mir sicher, hätte ich ein anderes Ergebnis bekommen. Ich habe das damals nämlich auch schon mal ansatzweise ausprobiert, es damals aber natürlich nicht methodisch abgesichert dokumentiert. Deswegen ist das jetzt nur eine Impression, dass das damals wahrscheinlich gestimmt hätte, ohne dass ich sagen kann. Als ich das vor 2 Jahren nochmal gemacht habe, muss ich sagen, bin ich nicht da gelandet. Die Erwartungsverhaltung war, wie gesagt, bald müsste ich beim Mittelalter Bild der Extremen sein, egal was es für ein Startvideo zum Mittelalter ich anfange. Aber das war nicht so. Also ich bin von einem Mittelalter-Video von Mr. Listen to Go zum nächsten gekommen. Okay. Ich vermute, das liegt daran, dass zwischen seit 2018 wir einfach ein großes Monopol durch Mirko Drotschmann und Mr. Wissen to Go in deutschen Videos haben, dass man gar nicht mehr wegkommt aus dieser Ecke. Und das ist ja nun bei weitem nicht radikal, das ist im schlimmsten Fall ein bisschen konventionell, aber auf gar keinen Fall radikal. Also wenn man radikale Videos bei YouTube sehen möchte, dann muss man sich schon sehr gut auskennen und wahrscheinlich den direkten Link kennen. Aber dann wird das Community Management da wahrscheinlich auch sagen, so, und das relativ schnell entfernen, weil zu radikal, hat man gemerkt, bei YouTube ist eben auch schlecht fürs Business. Und in der Regel sind es dann auch über die Kommentare Links, die nach draußen führen, die zu extremen Inhalten führen. Aber die Videos selber, zumindest Stand jetzt nicht. Vor ein paar Jahren mag das anders gewesen sein. Aber jetzt ist es das nicht mehr. Also wenn man extremistische Videos zum Mittelalter sehen will, muss man einfach doch auf die Alltech-Plattform BitChute ausweichen. Das ist das Pendant zu YouTube, auf dem wirklich jedes Video gepostet werden darf, was dazu führt, dass da eben hauptsächlich extremistische Videos zu finden sind. Also es wird ja immer unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit, also was heißt mit dem Deckmantel der Meinungsfreiheit? Diese Diskurse sind in Amerika ja ein bisschen anderer als in Deutschland oder Kontinentaleuropa, aber das ist auf jeden Fall die Begründung, warum da keine Community Management betrieben wird. Das ist eben eine hauptsächlich englischsprachige Veranstaltung, aber auch deutschsprachige Berühmtheiten der rechten Szene finden sich dort wieder. Ich habe schlicht und einfach da mich mal ein bisschen durchgeklickt und man muss nicht lange klicken. So eins der großen Themen, die bei Rechtsextremen immer gefragt sind, sind die Kreuzzüge. Also die Kreuzzüge im Heiligen Land.
Deus Vult
ist ja der Dockwistel geworden für Rechtsextremisten. Wer das ausspricht in den entsprechenden Foren, weiß, dass es von den Leuten verstanden wird, dass man eher auf diese Szene anspricht. Der Klassiker ist halt eine Interpretation der Kreuzzüge als ein reiner Verteidigungskrieg. Und das wird dann, das ist eine These, aber natürlich eine, die eher aus dem konservativ-rechten Milieu vertreten wird. Und wird dann oftmals teilweise stundenlang von Stars aus der rechten Szene oder aus ultrakonservativen Instituten dargestellt. Also man muss sagen, anti-islamische Videos sind hier ohne Ende zu finden und eben meist über den Hinweis, dass das mit den Kreuzzügen zu tun hat. Ich habe da ohnehin den Eindruck, dass von den vielen Aspekten, die ich vorhin genannt habe, die für Rechtsextreme attraktiv sind, da Anti-Islamismus, also eine Islamophobie in irgendeiner Weise so das, ich weiß nicht, Einstiegstor, also oder zumindest der erste Anker ist, worüber man sich dann da drin wiederfindet. Das scheint so gerade der Trend zu sein. Das ist der Punkt. Also wer rechtsextreme Videos sucht, der ist auf BitChute an der richtigen Adresse. Aber auch da geschieht dann wahrscheinlich keine plötzliche Radikalisierung, weil wer da landet, hat schon einen gewissen, der, also wenn man das jetzt nicht so aus wissenschaftlichen Gründen macht, der hat wahrscheinlich schon eine gewisse Radikalisierung hinter sich und sucht dann da gezielt.
Jetzt haben Sie schon den antimuslimischen Rassismus angesprochen und auch im Kontext der Kreuzzüge. Das erinnert mich natürlich auch an etwas, was wir im Seminar besprochen haben, was auch sicher einige hier kennen werden, und zwar das Zitat von George Bush nach den Anschlägen. Da spricht er auch von einem Kreuzzug, von den Crusades, dem War on Terrorism, dem New Kind of Evil. Das ist ja eine bestimmte Rhetorik, die ja auch sowas fördert. Was meinen Sie, inwiefern spielt denn so eine Rhetorik, die dann auch insbesondere nach den 9/11-Anschlägen 2001, insbesondere gegenüber Muslimen immer wieder getätigt wurde, fördert das das Ganze oder ist es eher so ein paralleles Randphänomen?
Also zu Ihrer Grundfrage weiß ich gar nicht so genau, ob ich da der Richtige bin, der das erklärt, oder ob man da nicht lieber einen Amerikanisten oder eine Amerikanistin fragen sollte. Ich würde sagen, es liegt da eigentlich auf der Hand, dass natürlich das ist aber natürlich auch so eine Grundhaltung, so eine manichäische Welthaltung, gut gegen böse und der Kampf des Guten gegen die Böse, das ist natürlich auch für bibelfeste Evangelikale eine ganz klare Einteilung der Welt, nicht, auf die man rekurrieren kann. Das ist nichts Überraschendes. Zum Thema Kreuzzüge in der Rhetorik, da muss man sagen, dass die in der insbesondere in der englischsprachigen Welt. Natürlich, da gibt es Kreuzzüge für alles und jeden. Kreuzzüge gegen Alkoholismus, Kreuzzüge gegen was auch immer. Also das ist, ich weiß gar nicht, selbst wahrscheinlich ein Kreuzzug der Friedensbewegung wird man wahrscheinlich finden oder so etwas. Das müsste man aber nochmal genauer schauen. Also dieser Begriff Kreuzzug ist da schlicht und einfach eine allgegenwärtige Metapher für eine Unternehmung, die mit Herzblut vorangetrieben werden muss. Also Kreuzzüge hat man auch gegen im Ersten und Zweiten Weltkrieg geführt und so. Das war auch immer teilweise umstritten. Also das, der Begriff Kreuzzug, also den kann man, da gibt es auch schon einige Studien zu, da findet man einige Ausprägungen für.
Soweit, so interessant. Sie haben jetzt auch schon über die Teilnahme im Internet gesprochen, über die großzügige Teilnahme von Rechtsextremisten im Internet. Also, dass diejenigen, die vom Mittelalter so fasziniert sind, das auch gerne eben teilen. Da haben Sie BitChute zum Beispiel angesprochen und gut, dass Rechtsextremisten auch in dem Kontext auch viel im Internet schon übernommen haben, ist ja relativ weit bekannt und dass sie auch da weit repräsentiert sind, auch vor allem über die Meme-Kultur, haben wir auch damals im Seminar drüber gesprochen. Da gibt es ja genug Beispiele, denken wir an 4chan, an Reddit, an auch mitunter auf Twitter und eben auch BitChute, was Sie gerade schon erwähnt haben.
Ja, in der Tat, Imageboards und Memes sind ja, also Angela Nagel hat das ja mal mit der digitalen Gegenrevolution beschrieben. Ja, die sind besetzt von Menschen aus der rechten Szene. Nicht? Also wir haben natürlich aber auch noch andere Plattformen wie Gab zum Beispiel, auch ein Microblogging-Dienst. Das habe ich früher mal als Gegenbeispiel zu X beziehungsweise Twitter genannt, aber man muss ja sagen, auch das ist ja mittlerweile zu einer rechtsextremen Szeneveranstaltung verkommen. Aber Gab ist eben auch ein Microblogging-Dienst, der auch einen Frosch als Symbol hat und der nicht zufällig an Pepe the Frog erinnert. Das ist ein Alt-Right-Meme-Star. Und das ist auch so eine Mischung aus Twitter und Reddit. Und der Witz an der Geschichte ist, die zweitgrößte Nutzergruppe sind Deutsche. Und deswegen habe ich da mal nur den deutschen Content in den Blick genommen und auch mal wieder geschaut, was findet man eigentlich, wenn man da Mittelalter und Kreuzzüge als eingibt. Und idealtypisch nach Max Weber kann man Folgendes festhalten. Beim Schlagwort Mittelalter erhält man letztlich ein zweites Mittelalter, das etwas nuancierter ist als Otto Gerhard Oechsle, also etwas anders nuanciert als Otto Gerhard Oechsle, von dem der Begriff des zweiten Mittelalters her stammt, beschrieben hat. Es ist nämlich gleichzeitig hell und dunkel. Das Mittelalter der anderen, das ist immer dunkel, barbarisch und hinterwäldlerisch. Das deutschnationale Mittelalter hingegen ist heldenhaft, hell und nachahmenswert. Und zwar auch im Vergleich zur beklagenswerten Gegenwart. Ne? Also ganz konkret waren das, als ich es vor einiger Zeit gemacht habe, die tagespolitischen Diskussionen um das Kalifat, dass viele deutsche Gap-User darauf hinweisen ließ, wie grausam das islamische Mittelalter gewesen wäre und wie heldenhaft sich die deutschen Könige und Kaiser schon gegen die Türken gewehrt hätten. Da ist natürlich jegliche Differenzierung ausgeschlossen. Mhm, genau. Es geht immer um den Islam in einer Vorstellung, in welcher Ausprägung auch immer. Und das zeigen dann eben auch die meisten Posts, die sich in irgendeiner Form mit den Kreuzzügen behandeln. Es ist diese Rhetorik, da sind wir bei so einer Rhetorik, wir gegen sie. Und die deutsche Geschichte ist danach ein Abwehrkampf, bei dem eine tausendjährige Kontinuität gesehen wird. Müsste man bei der deutschen Geschichte ja ohnehin erstmal fragen, geht die überhaupt, seit wann geht die überhaupt los? Wirklich seit 1000 Jahren oder vielleicht doch erst seit 1990 oder so etwas? Also das sind alles Fragen, die man sich stellen muss, die aber natürlich in so einem Microblogging-Dienst jetzt, ist kein Medium zum überlegten Reflektieren natürlich. Aber so ganz typisch sind da auch so On-This-Day-Posts, wo eben dran erinnert wird, was an einem bestimmten Tag vor x Jahren geschehen ist. Und da gibt es dann halt so Accounts, die sich Theodor Nommsen oder Hans Panzer nennen, die erinnern daran, dass, Zitat, unser König Heinrich I. bei Riade gegen die Ungarn unserem alten deutschen Reich Ruhe verschafft haben. Dieses unser findet sich unangenehm andauernd. Das deutsche Individuum gegen die fremde Masse von früher. Das ist so die Rhetorik, die da auf dieser Plattform eine Rolle spielt. Die Geschichtsauffassung ist die, Männer machen Geschichte, Helden machen Geschichte und Schlachten entscheiden die Weltgeschichte.
Und diese Männer gibt es heutzutage nicht mehr.
In dieser beklagenswerten Gegenwart gibt es diese Männer nicht mehr, weil sonst sähe die Gegenwart ja anders aus. Nicht? Also das ist natürlich aber jetzt nur ex silentio geschlossen. Das steht da so in aller Regel nicht direkt. Die Gegenwart ist aber schlicht und einfach defizitär. Das Vieles, was man da sieht, ist von sich heraus durchaus noch nicht rechtsextrem im strengen Sinne des Wortes, aber durch die Rahmung des Netzwerkes. Also es kommt ja nicht nur darauf an, was so ein einzelner Post sagt, sondern auch, wo man ihn äußert. Und also der soziale Kontext spielt eine Rolle. Also die Xenophobie, die man überall durchtriefen spürt, die ist schlecht camouflagiert. Und alles, was man da sieht, ist, wenn es nicht schon rechtsextrem ist, mindestens ultrakonservativ, national, autoritär und chauvinistisch.
Simpel gefragt, was kann man dagegen tun? Jetzt, wo wir gerade schon beim Beispiel von BitChute sind, bleiben wir gleich dabei. Sollte man BitChute schließen? Sollte man es regulieren? Was genau sind da jetzt so praktische Lösungsansätze?
Ja, das wird ja kaum funktionieren. Also selbst wenn europäische Gerichte sagen, das finden wir alle ganz blöd, dann lacht man sich ja in Amerika darüber tot. Also so etwas schließen, so viel Sympathie ich vielleicht dafür hätte, das ist ja nicht praktikabel und das wird nicht passieren.
Und dann gibt es halt eine neue Plattform,
selbst wenn. Ja, genau, selbst wenn gibt es eine neue Plattform. Wir müssen vielleicht eher beim Rezipienten ansetzen. Wie können wir eine sinnvolle Rezeption von Mittelalterbildern anregen? Also ich spreche jetzt aus der Warte von Leuten, die sich eben noch nicht radikalisiert haben, sondern die sich etwas unbedacht auf der Suche nach Orientierung, Geschichte soll ja für die Zukunft orientieren, damit man in der Gegenwart weiß, wie man sich verhalten soll. Also geht es ja nicht um Vergangenheit bei Geschichte, sondern eben um die Zukunft. Also wenn Leute eben so durchs Internet meandern und noch gar nicht so radikalisiert sind, die müsste man aber vielleicht dazu befähigen, wie eine sinnvolle Rezeption von Mittelalterbildern aussehen kann. Also Konsumierende müssen befähigt werden, selber zu erkennen, was für ein Bild auf den verschiedenen Plattformen geboten wird. Für Profis ist klar, was man dort sieht auf diesen Plattformen, aber eben längst nicht für alle. Und diesen muss man auch ein praktisches Tool an die Hand geben, mit dem man einen extremistischen Mittelaltergebrauch identifizieren kann. Mein Vorschlag ist, eine Art Bechdel-Test fürs Mittelalter zu entwickeln. Der Bechdel-Test ist ja ein einfaches Tool, um Stereotypisierung weiblicher Figuren in Spielfilmen wahrzunehmen. Also wer das nicht kennt, sollte sich das dringend mal anschauen, weil jeder, der das einmal gelesen hat, man kann Filme nicht mehr schauen, ohne daran zu denken. Und das macht dieses Tool so wertvoll. Also da sind die Frage, gibt es mindestens zwei Frauenrollen? Sprechen Sie miteinander? Unterhalten Sie etwas anderes? Weil es ist ein Mann. So, der hat auch seine Schwächen, dieser Test, aber grundsätzlich wird einem die Frauenrolle, die repräsentiert wird, bewusst. Und so könnte man das eigentlich auch mit Mittelalterbildern im öffentlichen Raum machen, die dem Rezipienten angeboten werden. Denkbar wären ein paar Fragen. Immer wenn man merkt, dass über das Mittelalter gesprochen wird, einem ein Mittelalterbild angeboten wird, sollte man mal sich überlegen, ist das Mittelalter eigentlich dort vom Personal her rein weiß ausgelegt oder ist es vielleicht auch übereuropäisch? Kommen Moslems und Juden ausschließlich als Feindbilder oder Opfer vor? Geht es nur um Krieg und Kampf oder ist Frieden als wünschenswertes Ziel dargestellt? Hat man als Herrscher ausschließlich charismatische Führergestalten oder wird auch die Suche nach konsensualen Absprachen dargestellt? Also ich bin da gerade bei der Ausarbeitung eines solchen Tools, um wenigstens Tendenzen in der formalen Ausprägung der Mittelalterstereotypisierung wahrnehmen zu können. Eine inhaltliche Tiefenanalyse wäre dann der zweite Schritt. Also hier geht es eben um ein praktisches Tool, um die Leute zu befähigen, Mittelalterbilder analysieren zu können. Weil letztlich liegt ja aber dann abschließend noch immer die Frage auf der Hand, jedenfalls werde ich das immer gefragt, erreicht ein Bechdel-Test solcher Art eigentlich BitChute-User? Da muss ich sagen, wahrscheinlich nicht, da man hier schon einigermaßen radikalisiert sein muss, um sich diese Inhalte anzusehen. Aber auch Radikale haben Familien oder Freunde. Und die müssen vielleicht erst einmal erkennen, worin dieser verquere Mittelaltergebrauch der Extremisten liegt, um dann argumentativ auch etwas dagegen halten zu können. Und auch Nicht-Radikale, also ganz generell glaube ich, würde es nicht schaden, wenn Internet-User sensibilisiert dafür würden, wie mittelalterliche Geschichte im Netz präsentiert wird.
Also eine Art Bechdel-Test für das Mittelalter. Dafür müsst ihr dann wahrscheinlich auch über das Bild des Mittelalters, was so umhergeht, also das Bild der starken Männer, der heldenhaften Ritter, dieses romantisierte Bild des Mittelalters, damit müsste ja vermutlich aufgeräumt werden. Wobei es zumindest ja auch eine andere Seite des Mittelalters gibt, die auch weitläufig bekannt ist, also dass das Mittelalter auch eine Zeit der vielen Krankheiten war zum Beispiel.
Also es ist wahrscheinlich sowohl als auch. Wir finden eben einmal das helle Mittelalter und einmal das dunkle Mittelalter. Und letztlich wäre es eigentlich schön, dahin zu kommen, dass man ein differenziertes Mittelalter hat. Also das Mittelalter ist wahrscheinlich nicht so gut, wie die Fans es wollen und auch nicht so schlecht, wie die Gegner es sagen, sondern irgendwo in der Mitte.
Wenn sich jetzt jemand, wer weiß auch vielleicht nach dieser Folge, denkt, ja, das ist doch ein sehr interessantes Thema und dazu möchte ich mehr erfahren. Korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Es scheint ja nicht ein super, super großes Forschungsfeld zu sein. Doch wo könnte man da gut einsteigen? Gibt es da in der Forschung schon ja, so klassische Literatur oder Ähnliches, die einen guten Einstieg in dieses Thema ermöglichen?
Ja, das Buch von Sturtevant und Kaufmann ist The Devil's Historians ist ein Klassiker mittlerweile schon. Das ist natürlich sehr die angelsächsische Perspektive. Darüber kommt man aber auch dann zur Forschungsliteratur. Es gibt auch die Internetseite, The Public Medievalist von Sturtevant, wo teilweise solche Themen drauf sind. Darüber findet man dann auch die einzelne Forschungsliteratur ganz gut. Aber wir haben eben eigentlich noch nicht so richtig das Standardwerk dazu. Da fehlt auch noch die Einzelforschung. Also da müssen wir noch ganz viel Einzelforschung eigentlich betreiben, Detailforschung und so, bevor wir das eigentlich machen können. Aber es zeigt eben dann doch, wie brandgefährlich das Mittelalter ist. Sie hatten ganz am Anfang des Podcasts eine Sache gesagt. Ihnen wäre es eigentlich logischer gewesen, dass Rechtsextremisten eher sich auf andere Zeiten fokussieren. Das finde ich auch plausibel, diesen Gedanken. Und das ist wahrscheinlich auch so, dass das zunächst für viele wahrscheinlich auch ein Ansatzpunkt ist. Das weiß ich nicht. Da gibt es, glaube ich, keine Rezeptionsforschung zu. Aber das ist auf jeden Fall plausibel, dass man wahrscheinlich erstmal den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust als Anlaufstellen für Rechtsextremisten sieht. Geschichte ist halt immer in irgendeiner Weise eine Konstruktion und deshalb erkennen wir auch in allen Epochen gleichermaßen, wer sich wie seine Geschichtsvorstellung fabriziert. Und das ist eben der Punkt, weswegen es eben auch wichtig ist, sich mit den Mittelalterrezeptionen der Extremisten zu befassen. Denn Anna Isnin hat mal gesagt, wir sehen nicht die Dinge, wie sie sind, wir sehen die Dinge, wie wir sind. Also wir sehen an den Geschichtsvorstellungen anderer, wer sie sind. Wer also ein rassistisches Mittelalter sieht und es auch noch für wünschenswert hält, der ist wahrscheinlich selber ein Rassist. Deswegen bilden auch und gerade Mittelaltervorstellungen, insbesondere solche, die brandgefährlich sind, ein Frühwarnsystem. Man sieht, wo die Leute stehen, wenn die solche Sachen äußern. Und jetzt kommt die Sache, warum das Mittelalter und vielleicht nicht Zweiter Weltkrieg und der Holocaust. Beim Mittelalter, weil es eigentlich so weit weg zu sein scheint, ist es eben besonders relevant und virulent. Wenn die Leute nämlich anfangen, gerade das Mittelalter für aktuelle Sinnbildung im obigen, diskriminierenden Sinne zu bemühen, dann haben sie den Finger nämlich meistens schon am Abzug. Meine Beobachtung ist die, nicht alle Extremisten, die das Mittelalter bemühen, töten, aber alle Amokläufer, die töten, haben vorher das Mittelalter bemüht und ein rassistisches und diskriminierendes Mittelalter als Vorbild für die Gegenwart imaginiert. Also da muss man einfach nur die Pamphlete der letzten 15 Amokläufe sich anschauen. Da ist wirklich fast immer in irgendeiner Weise auf das Mittelalter rekurriert. Also, die Chance ist also gut, dass die Frage nach der Mittelalterrezeption in der öffentlichen Diskussion demnächst vielleicht so virulent sein könnte, wie gegenwärtig die Frage nach dem Kolonialismus. Und ich finde, darauf sollten wir als Historiker, als Medievisten vorbereitet sein.
Herr Kubon, ganz, ganz herzlichen Dank für diesen kleinen Überblick zu diesem doch wirklich sehr, sehr spannenden Thema. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren.
Ja, herzlichen Dank.
Das war Politik ist tot. Wer den Podcast finanziell unterstützen möchte, kann das über das in der Beschreibung angegebene Konto tun oder über den angegebenen PayPal-Link. Herzlichen Dank.